Dieser Podcast wird präsentiert von Dell. Für Dell gilt schon immer, auf die Details kommt es an. So geht auch der neue Laptop Dell XPS bei Qualität und Stil keine Kompromisse ein. Sowohl für Konsumenten als auch Business-Anwender bietet der Hersteller innovative IT-Technologielösungen. Mehr über den Link in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. In der Corona-Krise nutzen wir alle viel mehr das Internet und die vielen Dienste, die dort angeboten werden, als zuvor. Wir machen das ziemlich automatisch und die meisten Menschen auch ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, was ist da eigentlich im Hintergrund? Wie geht es eigentlich, wenn noch mehr Leute Videos streamen, Nachrichten schicken, Homepages aufrufen, wichtige Daten abfragen, Videokonferenzen veranstalten, kommunizieren, obwohl sie Social Distancing machen müssen? Um das zu besprechen, haben wir heute einen hochkarätigen Gast eingeladen aus dem Google-Vorstand, den Vorstand, der für die technische Infrastruktur, für die Datenzentren zuständig ist, Urs Hölzel. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Von unserer Seite sind im Team sozusagen die Stammbesetzung, die Sie schon kennen. Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und Carsten Knob, unser Herausgeber, auch für Digitales. Wir führen sozusagen durchs Programm und besprechen mit Herrn Hölzel, mit Urs, was der Stand der Dinge ist. Zu Beginn aber, weil ich viele unserer Hörer vielleicht auch noch nicht so gut kennen und wissen, was du geleistet hast. Du bist Employee Number 8, also der 8. Mitarbeiter von Google, den Google jemals hatte, der dienstälteste Mitarbeiter mit Ausnahme der Gründer im Konzern, der erste Chefingenieur von Google. Wie war das denn, als du damals anfingst? Denn um deine Karriere noch mal ein bisschen vorab zu erzählen, also du bist in der Schweiz aufgewachsen, hast Informatik studiert, dann in Stanford promoviert und dann eigentlich so eine Art Traumjob bekommen, Professor an der University California in Santa Barbara, und hast dann entschieden, diesen sozusagen, wie soll ich sagen, ja wirklich einen Top-Job aufzugeben und bist zu Google gegangen. Wie kam das denn?
Ja, das wie das immer so ein bisschen ist, das ist ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück und ein bisschen, also wirklich kein Plan, da war kein Plan dabei. Meine Frau hat damals noch bei Stanford gearbeitet, ich habe in Santa Barbara gearbeitet, das ist ungefähr 500 Kilometer weit voneinander weg. Und so nach 5 Jahren wurde das langsam etwas mühsam und ich habe mich umgeschaut, um einen Job zu haben, wo ich mit dem Velo zur Arbeit fahren kann und nicht mit dem Flugzeug sozusagen. So habe ich das damals gesagt. Und in der Akademie ist es ja auch so, dass man nach 5 oder 6 Jahren seinen Tenure Case macht, also sozusagen seinen Antrag für die Dauerstelle. Und der war bei mir schon unterwegs und das war deswegen eine gute Zeit, um mindestens mal für ein Jahr irgendwas zu suchen, was dann eben näher bei Stanford war. Und da habe ich mich so umgeschaut und bin dann via einen früheren Studenten von mir auf Google gekommen. Eigentlich wirklich zufällig, weil ich hatte nichts mit der Suche zu tun früher in meinem Job.
Was hat dich denn fasziniert an Larry Page und Sergey Brin, dass du gesagt hast, die Idee muss ich verfolgen? Das Gehalt kann es ja nicht gewesen sein. Die haben am Anfang ja überhaupt kein großes Geld verdient.
Und die 30 vernetzten PCs auch nicht.
Nee, ganz sicher nicht. Also ich habe mich nach etwas umgeschaut, was interessant ist und wo ich das Gefühl hatte, dass ich was dabei lerne, aber auch wo ich das Gefühl hatte, dass ich was Sinnvolles machen würde. Und Google war damals schon online, also man konnte das ausprobieren. Und es war ganz klar, dass da wirklich was dahinter war, dass man, wenn man Stanford eintippt, effektiv Stanford findet. Das war bei den anderen Suchmaschinen damals überhaupt nicht so nicht. Und als ich dann mit ihnen geredet habe, wurde mir eigentlich rasch klar, dass sie wirklich an diese Idee glaubten und dass sie auch selber hochtechnisch und wirklich fundiert waren in dem Gebiet. Und es ging also nicht darum, das große Geld zu machen oder so, sondern wirklich die Suche besser zu machen, so dass wirklich Alltagsbürger sozusagen ohne Computerkenntnisse all die Informationen, die auf dem World Wide Web damals schon war, effektiv finden konnten. Und das hat mich damals wirklich überzeugt. Sie hatten ein sehr kleines Team, aber das waren alles sehr gute Leute. Und im Vergleich mit den anderen Internetfirmen, die ich damals besucht habe, das war wirklich Tag und Nacht ganz unterschiedlich.
Jetzt hast du ja auch relativ früh schon, oder wie ich sage mal, 1999 mal das erste, wenn man es so nennen kann, Datencenter von Google gezeigt bekommen. Ein Co-Location-Anbieter war das gewesen, Exodus, den es heute gar nicht mehr gibt. 30 PCs standen da in Regalen auf, naja, mehr als 2/3 davon lief der Suchmaschinenindex auf, ein paar dann der Crawler. Was hast du denn gedacht, als du das gesehen hast? Hier ist wirklich eine Experimentierstube oder hat sich das schon angefühlt wie ein Unternehmen, wie ein echtes?
Nein, also das war damals mein erster Besuch in einem Datenzentrum. Die gab es ja noch gar nicht so lange. Und das war schon natürlich ein bisschen zusammengebastelt. Und man hat auch die anderen Firmen gesehen, die im selben Raum waren, wo die ganz klar viel mehr Geld hatten. Also ich kann mich noch daran erinnern, eBay war in der Nähe und Alta Vista und da stand Millionen von Geräten rum und auch viel mehr Platz im Cage, also in dem Raum, den sie gemietet haben. Und im Vergleich war, Google war so nicht viel größer als ein Schrank, oder wo diese Rechner reingepfercht wurden. Aber das war auch ein Teil der Attraktion für mich, dass man eben versucht hat, etwas sehr Schwieriges, also eine sehr große Rechenleistung hinzubekommen, ohne dass man große Rechner kauft. Und das war damals noch relativ neu. Das gab es erst seit etwa 5 Jahren. Es war eine Idee, die kam von der University of California. Und die sozusagen in die Praxis zu übersetzen, das war eine spannende Aufgabe. Und die Praxis war wirklich wichtig, weil damals, das war so ein halbes Jahr, nachdem sie die Uni verlassen hatten, da war wirklich alles noch so ein bisschen experimentell und halt Studentenqualität sozusagen, nicht? Das war also nicht eine professionelle Organisation oder eine professionell programmierte Suchmaschine oder irgendwas. Und das hatte also ständig Fehler. Und deswegen mein erster offizieller Jobtitel konnte ich selber wählen und ich habe auf meiner Business Card habe ich gehabt Search Engine Mechanic, weil es war immer was kaputt, nicht? Das fand ich also noch treffend damals.
Carsten, du warst ja Korrespondent auch an der amerikanischen Westküste. Wie war denn da die Stimmung? Ist das was, womit man die Stimmung Ende der 90er Jahre insgesamt gut beschreiben konnte eigentlich da?
Also nach meiner Erinnerung war die Stimmung Ende der 90er Jahre tatsächlich eine von Anything Goes und wir kriegen auch alles finanziert. Nur leider war es halt so, dass diese Ende der 90er Jahre Zeit dann ja auch zur Jahrtausendwende wirklich zu Ende ging und die Aktienmärkte halt einbrachen. Und als ich dann von New York nach San Francisco versetzt worden war, habe ich 2001 in erster Linie über Zwangsversteigerungen von Rechnern und Büroeinrichtungen berichtet und von irgendwelchen Gründern, die von der Westküste wieder sich in ihrem Auto zurück an die Ostküste bewegten, um irgendwas anderes zu machen. Und das war eine ziemlich miese Stimmung, ehrlich gesagt. Der Scott McNeely von Sun Microsystems hat immer irgendwelche Durchhalteparolen ausgegeben und trotzdem wurde es immer schlechter. Und ja, ich kann mich aber auch noch erinnern, dass dieses wachsende Google-Unternehmen gerade auch mit seinen Rechenzentren, die also aus, wenn man so will, vernetzten PCs bestanden, in den ersten Jahren sehr häufig Schlagzeilen gemacht hat. Ich habe da auch bestimmt 2-3 Mal darüber berichtet, dass das tatsächlich so eine auf den ersten Blick ziemlich simple Technik war, die da verwendet worden ist. Daran erinnere ich mich noch gut.
Und das war auch wirklich nötig für uns. Also wir hatten ja relativ wenig Geld. Google hat ein paar Monate, nachdem ich angefangen habe, hatten wir $25 Millionen bekommen. Und wir mussten für die ersten 3-4 Jahre wirklich ständig sparen, weil das Rechenproblem hinter der Suchmaschine ist eben sehr groß. Und damals kostete ein langsamer PC noch $5,000. Da kann man sich also nicht allzu viel leisten und muss ja noch die Leute bezahlen etc. Und da haben wir also sehr viel wirklich auf die Effizienz geschaut und auf die Kostengünstigkeit. Das war ein großer Grund, dass wir das selber gebastelt hatten, weil es ging einfach nicht anders mit unserem Budget.
Wie ging es denn von da ab, dann irgendwann den Schritt zu machen zum ersten echten Google-Rechenzentrum, Datenzentrum, was wirklich Google-only war und nicht geteilt auch mit anderen Anbietern, wie das, von dem ich vorhin erzählte?
Mhm. Ja, da kamen zwei verschiedene Sachen zusammen. Das war etwa 5 Jahre später. Bis dann war es einfach wegen der Internet-Bubble billig Rechenzentrum zu mieten, weil nachdem die Bubble geplatzt ist, hat es massenhaft leere Datenzentren gehabt. Und deswegen für die nächsten 3-4 Jahre, da haben wir einfach gemietet. Und das war sehr billig und das ging alles nicht. Und dann haben wir eigentlich zwei Sachen gemerkt. Das erste haben wir einfach gesehen, dass es nicht mehr so weitergeht. Der Raum wird langsam aufgebraucht. Das heißt, man kann da nicht Datenzentrum aus dem Bankrottverfahren sozusagen davon profitieren, dass die halt eben billig sind. Und zweitens haben wir dann eben gesehen, dass wir eigentlich sehr viel für die Energie bezahlen, also für den Strom, und dass viel von dem Strom einfach verschwendet wird durch ineffiziente Kühlung und alles andere. Und das hat uns dann dazu gebracht, wieder aus Kostengründen zu sagen, okay, erstens mal können wir die nicht mehr günstig mieten, da müssen wir also schauen, dass wir was bauen können oder was ersteigern können oder so. Und zweitens müssen wir den Betrieb der Datenzentren wirklich verbessern, weil damals hatten wir wahrscheinlich etwa Größenordnung 70% bis 80% mehr Kosten in der Energieversorgung, als es eigentlich nötig war. Und das hat dann dazu geführt, unser erstes eigenes zu bauen, weil wir brauchten den Raum, und dann das eben auch anders zu machen, um wirklich auf die Energieeffizienz zu gehen als Kostensparmaßnahme.
Wie kriegt man denn das effizient heute hin, ein Datenzentrum? Mit welcher Technologie, und braucht es eine bestimmte Größe eigentlich, ab der das überhaupt erst geht?
Ja, es ist schwierig, das auf klein zu machen, einfach weil es gibt viele Sachen, die sind fix in einem Datenzentrum, sind mehr oder weniger Fixkosten in einem Datenzentrum. Nicht zum Beispiel, Sie wollen einen Zaun rundherum haben und ein 24 Stunden Wache und so weiter. Und das ist mehr oder weniger Fixkosten, egal wie groß, wie viele Rechner Sie drin haben. Und deswegen, wenn Sie dann 10-mal mehr Rechner drin haben, kostet das 10-mal weniger pro Rechner für den Zaun oder für den Wächter sozusagen. Aber das Zweite ist auch, dass vom Technischen her, von der Kühlung her, muss man eine gewisse Größe haben, um die um den Bereich zu erreichen, wo es effiziente Pumpen gibt zum Beispiel oder Kühlanlagen und so weiter. Und aber über den Bereich drüber raus wird es dann nicht mehr besser. Das erreicht man dann so nach, sagen wir mal, 10 Megawatt oder sowas ähnliches. Also 10 Millionen Watt, das sind heute etwa 2000 Rechner oder sowas ähnliches.
Hilft es, diese Rechenzentren irgendwo in skandinavischen Ländern hoch im Norden zu bauen?
Ja und nein. Es ist so, ja, Datenzentren, die das ist immer ein Kompromiss in der Lage, weil es gibt verschiedene Faktoren, die da den Einfluss haben, die Konstruktionskosten, die Landkosten, Energiekosten, auch das Klima und so weiter. Das Klima ist gar nicht so wichtig, weil durch die Kühlung, die wir brauchen, da kommt es drauf an, was, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Englisch ist es Wet Bulb Temperature. Das ist also die Temperatur, nicht die Temperatur, die ihr Thermometer angibt, sondern die Temperatur, wo Wasser verdampft bei der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur, die draußen herrscht. Und die ist zum Beispiel auch in vielen Teilen der Welt niedrig genug, dass man relativ effizient ein Datenzentrum betreiben kann. Also unser bestes Datenzentrum zum Beispiel, das hat so ungefähr Größenordnung 8% Overhead. Also 8% extra Energiebezug für die Kühlung. Und das ist dann vielleicht, sagen wir mal, in Finnland, also in einem idealen Lage, oder in Belgien. Aber wir haben zum Beispiel ein Datenzentrum in Singapur, furchtbares Klima für Menschen, also es ist immer 30 Grad und höhere Luftfeuchtigkeit, ja, und also es ist super schwül. Und dort ist unsere unser Overhead bei Größenordnung 20%, 18%. Nicht, das ist also gar kein so großer Unterschied. Und das ist eben, weil auch in Singapur diese Wet Bulb Temperature typischerweise so um die 20 Grad ist, für die meisten, vielleicht nicht am Tageshöchsttemperatur, aber für die meiste Zeit des Tages. Das heißt, dass man eben einen Großteil der Kühlung durch die Verdampfung von Wasser machen kann, auch in Singapur. Und das ist sehr effizient. Und dann braucht man relativ wenig Leistung von effektiv Kühlaggregaten, die wie ihre Kühlanlage im Büro dann halt eben Energie verbrauchen.
Ich kann mich erinnern, ich war mal bei EMC zu Besuch. Das ist ja ein großer Hersteller von Datenspeichern. Ist jetzt schon einige Zeit lang her. Und Mark Rutgers war damals der CEO und der hat mir immer ziemlich umfangreich erklärt, wie wichtig es sei, dass nicht nur diese Maschinen was taugten, sondern auch die Software, die die Daten darauf verwaltet, um dann halt eben intelligent die auf genau den richtigen Geräten mit dem möglichst effizienten Energie- und Speicherzugriffsmanagement dann zu betreiben. Ich nehme an, dass die Software, die Sie da reinstecken, mindestens so wichtig ist wie die geografische Lage, richtig?
Ja, und auch wirklich die Konstruktion. Also das Wichtigste ist, dass Sie die Temperatur im Datenzentrum relativ hoch lassen. Also bei uns ist es typischerweise 25, 27, 29 Grad drinnen in dem Raum, wo die Server sind. Und weil das dann viel einfacher zu kühlen ist mit der Außenluft, als wenn Sie drinnen 18 Grad wollen. Und dann ist es schwierig, 18 Grad zu bekommen, wenn Sie in Singapur sind zum Beispiel. Das ist eigentlich, und die Art, wie die Kühlung gemacht wird. Das sind die zwei wichtigen Faktoren. Aber zudem, die Software oben drüber, wie man das verwaltet, hat einen großen Einfluss. Wir haben zum Beispiel vor 2-3 Jahren ein Paper geschrieben, wo wir beschrieben haben, wie wir Machine Learning brauchen, um die Kühlung in unserem Datenzentrum noch weiter zu optimieren. Und das heißt, dass wenn man ein Datenzentrum hat, da hat es ja alle möglichen Pumpen und Ventilatoren und Kühltürme und so weiter. Und je nach Außenwetter, je nach Rechenlast, je nach Luftfeuchtigkeit gibt es eine andere Kombination von Einstellungen, die optimal ist. Und es gibt eigentlich viel zu viele Möglichkeiten, um für einen Menschen das genau richtig zu machen. Was wir dann gemacht haben, ist mit diesem maschinellen Lernen, ist im Wesentlichen ein Gebäude beobachtet für ein Jahr. Nicht hier schrauben wir dran rum, nicht verstellen wir haben einen Kühlturm mehr oder einen Kühlturm weniger. Hier ist was passiert und dann hat das System gelernt, selber vorherzusagen, welcher Kühlturm jetzt wie stark laufen sollte für die momentane Situation, wie sie ist, diese Minute. Und so, und diese Software hat uns zusätzlich noch etwa 30% oder so von der Kühlung gespart. Und das ist auch was wir momentan kommerzialisieren für Bürogebäude, wo wir hoffen, dass wir mit demselben Ansatz eben in der Klimatisierung, in der Haustechnik vom typischen Bürogebäude auch etwa 30% oder so sparen können. Also das Software hat schon eine große Rolle drin, aber die Physik sozusagen hat eigentlich die erste Rolle.
Um aber die Zahlen nochmal zu sagen, meines Wissens, das waren auch ein Paper oder Mitarbeit von ihrem KI-Unternehmung DeepMind, die sich das mit ausgedacht haben. Und es geht wirklich um 30%, was ja wirklich eigentlich eine substanzielle Größenordnung ist. Also 30% ist die Zahl Kühlenergie, die vermindert wurde durch Machine Learning. Und kommerzialisieren heißt also, dass Sie auch an Angeboten arbeiten, das zu verkaufen für Unternehmen, die nicht Google sind, sondern und auch kein Datenzentrum, sondern zum Beispiel auch das FAZ-Gebäude hier in Frankfurt oder die Deutsche Bank in Frankfurt für solche Gebäude, dass da auch Applikationen denkbar sind.
Genau, wir arbeiten mit Partnern. Ich kann leider noch nicht genau sagen, wer das ist und wann das kommt, weil es noch nicht öffentlich ist. Aber wir arbeiten mit Partnern, die in der Gebäudetechnik heute schon tätig sind, wo wir dann unser System sozusagen zu ihrem dazu fügen können. Weil wie das funktioniert, ist, wie man sich das vorstellen muss, ist, dass das maschinelle Lernen, das lernt wirklich, wie soll ich genau den Thermostat einstellen oder wie soll ich genau die Pumpe momentan einstellen. Und die eigentliche Kontrolltechnik vor Ort ist unverändert und man tut also nur die Setpoints, also die Einstellung der Kühlgeräte sozusagen optimieren, wie wenn man das von Hand machen würde. Und der Unterschied ist eben, dass es durch das maschinelle Lernen auch für ganz komische Situationen dann wirklich die optimalen Einstellungen findet und dann auch kein Problem ist, diese Einstellung alle 5 Minuten wieder zu verändern. Dadurch gibt es eben die Effizienz.
Ja, ich würde dann gerne nochmal anknüpfen an dem, jetzt ist durch die Corona-Krise die Internetnutzung stark gestiegen rund um die Welt, weil viele Leute im Homeoffice erstmal geblieben sind, viele Reisen abgesagt wurden, stattdessen die Leute eben über das Internet kommunizieren, Videokonferenzen abhalten und andere Formate, um sich dort auszutauschen. Also der Internet-Traffic hat gewaltig zugenommen. Wie hat denn das eigentlich, wie hält denn das ein Datenzentrum aus? Ist das kein Problem, weil das sowieso sehr, sehr viele ungenutzte Kapazitäten hat? Oder musstest du an euren Datenzentren dann noch eine ganze Menge rumschrauben, dass sie jetzt auch dieses noch viel, viel stärkere Nachfrage plötzlich auch ausgleichen konnten, ohne dass es zumindest, wir haben keine wahrgenommen, größere Ausfälle gegeben hat?
Ich meine, es ist natürlich für uns auch eine schwierige Aufgabe in so einer Situation. Zum Beispiel, angenommen, Sie wollen das Netzwerk ausbauen in Frankfurt, aber niemand kann in Frankfurt nach Frankfurt reisen, nicht? Oder niemand kann ins Gebäude gehen, wo der Router steht, wegen Covid-Beschränkungen und so weiter und so fort. Nicht? Das hat also für uns schon logistisch Probleme gegeben. Umgekehrt, was bei der Cloud das wirklich einfacher macht, ist, dass sie eine Ansammlung von verschiedenen Anwendungen haben, die in derselben Cloud läuft und die gehen nicht alle gleichzeitig nach oben. Also sie haben zum Beispiel, sagen wir mal, Videoconferencing gehabt. Das ist natürlich wahnsinnig nach oben gegangen. Also unser eigenes Videoconferencing-System hat, 30, 50 Mal mehr Traffic gehabt, als es noch im Januar der Fall war. Nicht? Das ist natürlich eine Riesenentwicklung. Aber umgekehrt haben wir, sagen wir mal, Kunden, die sind in der Reiseindustrie. Und deren Air-Traffic ist natürlich viel, viel kleiner, als es vorher war, weil niemand reist. Nicht? Da haben wir also ein bisschen Ausgleich. Und dann das Dritte ist halt, dass wir uns schon seit langem auf solche Sachen vorbereiten, weil die passieren im Kleineren eigentlich immer. Es gibt immer so kleinere Spikes oder kleinere Probleme und so weiter. Und da trainiert man dann eben damit das Personal, um wirklich gerüstet zu sein für den Fall, dass man das dann braucht. Nicht? Und deswegen konnten wir dann eben in vielen Orten gleichzeitig weltweit eben das Netzwerk ausbauen oder zusätzlich Rechner installieren oder Sachen noch aus Asien, neue Chips oder Disks oder Memory bringen, um unsere Geräte aufrüsten zu können und den Ansturm zu bewältigen. Und das ist eigentlich gut gegangen. Was auch noch hilft, ist, dass gerade bei unserem Netzwerk wir halt schon seit 15 Jahren sehr viel drauf uns konzentriert haben, wegen YouTube unter anderem, aber auch wegen Google Maps und Gmail und Hangouts und die Suche und so weiter. Und deswegen haben wir ein sehr dicht verbundenes Netzwerk, wo wir auch unsere eigenen Linien haben die meiste Zeit. Also wenn Sie zum Beispiel von den USA nach Europa gehen, gehen Sie auf einem Kabel oder auf einer Fiber, wie sagen wir das auf Deutsch, Glasfaser, die effektiv exklusiv Google gehört. Die teilen wir also nicht mit jemand anderem. Deswegen ist es viel einfacher, dort mehr Traffic aufzunehmen und einfach ein bisschen aufzurüsten mit den Netzwerkkarten auf beiden Seiten. Und dann haben wir zusätzliche Kapazität. Also da unterscheiden wir uns eben sehr von den meisten anderen, weil wir wirklich weltweit unser eigenes Netzwerk, Glasfasernetzwerk haben. Und die Kapazität, die in diesen Glasfasern ist, die ist wirklich eigentlich unglaublich groß. Und da braucht man nie alles und das ist relativ schnell zum Aufrüsten. Und deswegen haben wir das überlebt sozusagen. Also deswegen hat es da keine größeren Probleme gegeben.
Habt ihr schon andere Datenzentren jetzt in Auftrag gegeben zu bauen, weil ihr glaubt, dass diese höhere Nutzung auch was ist, was nach der Pandemie bleibt?
Nein, also das erstmal die Videoconferencing ist eigentlich mehr auf dem Netzwerk als auf den Rechnern sozusagen. Nicht das, weil es hat ein großes Datenvolumen, das da übertragen werden muss, aber die Anzahl Rechenschritte, die da ausgeführt werden, sind nicht so groß. Das heißt, es geht also mehr um das Netzwerk als um die Computer, die das betreiben. Aber unsere Planung in den Datenzentren, das ist so in einem so 1 bis 2 Jahre Bereich. Das heißt, es dauert ja eine Weile, um sowas zu bauen. Da können wir also nicht kurzfristig reagieren, weil entweder hat man das Gebäude oder man hat nicht das Gebäude. Und zusätzlich waren ja auch die Konstruktion von Datenzentren war ja auch beeinträchtigt in einigen Ländern, wo wir die Konstruktion einstellen mussten wegen Covid-Vorschriften. Also da haben wir nichts gemacht. Ich glaube, die Wachstum allgemein, das ist immer noch so im Rahmen, wo wir sowieso geplant haben. Und im Netzwerk haben wir schon einige Sachen ausgebaut, die wir wahrscheinlich früher ausgebaut haben, als wir sie normalerweise sonst ausgebaut haben.
Jetzt ist das natürlich auch nicht ganz leicht immer, weil einmal sowas wie eine Pandemie dazwischen kommen kann. Andererseits auch das politische Klima sich verändert hat auf der Welt. Ihr seid ja auch beteiligt am Pacific Light Cable Network und meines Wissens, aber bitte da auch korrigieren, wenn das nicht der aktuellste Stand ist, die amerikanische Regierung untersagt nach wie vor, dass ihr dieses Kabel an Hongkong anbindet. Es ist jetzt bis zu den Philippinen gebaut und ihr kommt aber nicht weiterhin, also dahin nicht. Es ist im Prinzip was dann so nicht klappen wird. Komplett.
Ja, ich meine, das ist eigentlich die Ausnahme. Dieses Kabel ging ja von den USA oder geht ja von den USA zu den Philippinen, zu Japan, glaube ich, dann zu Taiwan und dann zu Hongkong. Und es ist nur der letzte Schritt bis nach Hongkong, der uns nicht bewilligt wurde bis jetzt. Das heißt, der Rest vom Kabel funktioniert und hat auch all die Kapazität. Das ist also eventuell lokal für Hongkong dann ein Problem, wenn man nicht die zusätzliche Leistung von Hongkong heraus den Rest der Welt hat. Aber sonst im Globalen hat uns das nicht sehr betroffen, weil man plant die Kabel ja auch, so ein Kabel muss ja auch, braucht ja auch etwa 2, 2,5 Jahre, um gebaut zu werden. Das heißt, da haben wir ständig neue Kabel, die in der Pipeline sind sozusagen. Und man verlässt sich da nicht auf ein einziges und auf die Kapazität von einem einzigen, weil das Kabel kann ja auch unterbrochen werden durch ein Erdbeben, ein Seebeben oder sowas ähnliches. Das heißt, man muss da noch auf anderen Kabeln auch noch Kapazität haben. Deswegen hat uns das nicht sehr beeinträchtigt.
Die Daten, der zunehmende Traffic, die Menge, die da gespeichert werden muss, es ist auch, könnte man annehmen, eine Einladung an Hacker. Und in dem Zusammenhang wollte ich Sie fragen, ob der Name Aurora Ihnen noch was sagt, lieber Urs.
Ja, das war lange her.
2009, ne, eine Attacke chinesischer Profi-Hacker auf alle möglichen amerikanischen IT-Schlüsselunternehmen, aber eben auch Google. Sie haben das im Januar in einer Veranstaltung in der Schweiz mal als Schockmoment und auch als Schlüsselmoment bezeichnet, als Weckruf, die Stunde Null für Googles IT-Security, weil sie dann gesagt haben, jetzt nehmen wir das Heft selbst in die Hand und verlassen uns nicht mehr auf Dritte. Das gilt bis heute.
Ja, und ich glaube, der große Umschwung damals. Wir hatten schon damals natürlich auf Sicherheit Wert gelegt, aber unser Feindbild sozusagen war der Hacker, der da irgendwie aus kommerziellen Gründen bei uns eindringen will und was klauen will. Und wir hatten nicht eigentlich mit was heute State-Sponsored Attacks genannt wird, also mit Attacken, die von Nationen finanziert und ausgeführt werden. Und das hat dann bei uns zu einem riesigen Umdenken und auch einem Aufrüsten geführt. Und seitdem stecken wir wirklich wahnsinnig viel Aufwand in die Technik und ins Personal für die Security. Also um Ihnen ein Beispiel zu geben, jeder Rechner, den wir bauen, der hat einen keinen Chip drin von Google gemacht. Und der beweist uns, dass es wirklich der Rechner ist und dass es die Software bootet, die wir wirklich raufgetan haben. Und das ist unabhängig von Intel und ist unabhängig vom Motherboard-Hersteller. Und das ist wirklich nur unser Chip. Und der überwacht sozusagen den Rest vom Server, um sicherzustellen, dass da wirklich die Software läuft, die wir raufgetan haben und nicht die Software, die irgendjemand anders rauftun wollte. Nicht? Und wir haben das schon seit Jahren so gemacht. Gibt es kommerziell nicht, weil man sozusagen einfach nicht paranoid genug ist sozusagen. Aber wir sagen uns im Prinzip, wir können uns nicht leisten, nicht zu wissen bei jedem Rechner, dass wir wirklich beweisen können, dass der die Software hat, die wir wollen und nicht irgendeine andere Software, die gehackt wurde. Und das ist nur ein kleines Beispiel von wirklich Dutzenden von solchen Sicherheitsmaßnahmen, die wir haben.
Zum Schluss noch einen ganz praxisnahen Rat an Privatanwender, die jetzt Sicherheitssorgen haben. Was würden Sie denn einem Privatanwender raten, mit welchem Laptop oder Programm oder wie auch immer man ins Internet gehen sollte?
Ich glaube, das Wichtigste, was Sie tun können, ist einen Security Key zu bekommen. Den gibt es von Google, gibt es aber auch von anderen Herstellern. Das ist ein Standard, den wir geschaffen haben, der im Prinzip verhindert, dass Sie Ihr Passwort verlieren. Und das ist so ein kleines Ding, das müssen Sie im Prinzip nur brauchen, wenn Sie ein neues Gerät, Ihren Account auf ein neues Gerät tun wollen. Und das verhindert bei uns, wir sehen das bei unseren Geschäftskunden, das vermindert die Chance, gehackt zu werden, mindestens um einen Faktor 10.000. Also vielleicht noch mehr. Wir sagen vielleicht, weil wir können das im Prinzip nicht messen von unseren Geschäftskunden, die einen Security Key brauchen, wurden noch null gehackt, also durch einen Phishing Attack. Das ist also das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste würde ich sagen, ich selber habe ein Chromebook, weil es ein viel einfacheren Laptop als andere Laptops, hat weniger Software drauf, macht weniger, gibt zum Beispiel keine Downloads von Programmen. Und kann deswegen auch keine Viren haben. Und ich glaube, mit der Kombination, also Chromebook und ein Security Key, sind Sie im obersten Prozent der Sicherheit, würde ich sagen. Und sind wahrscheinlich sicherer als zum Beispiel die FAZ IT selber ist, als Konsument.
Das ist ja ein Ding. Das wird Microsoft jetzt ärgern. Bei uns ist alles in der Azure Cloud. Aber das lassen wir. Also, Alex, da bleibt uns ja nur noch vielen Dank zu sagen, oder?
Genau, und eine sozusagen auch noch in die Zukunft gerichtete Frage, die möchte ich schon stellen, oder beziehungsweise zweigeteilt. Einmal, was ist das nächste große Ding oder der nächste große Step eigentlich in der Cloud, den man technisch unternehmen wird, der ansteht? Und dann, da möchte ich jetzt einmal persönlich werden, Urs, ist es dann auch der, bei dem du dann sagst, damit habe ich dann auch meine Arbeit nach der langen Zeit für Google erledigt und dann gibt es auch ein Leben nach Google?
Also das zweite beantworten, da mache ich mir eigentlich noch keine Gedanken drüber. Das ist momentan zu interessant und ich bin auch noch zu jung, um mich darüber wirklich unter Gedanken zu haben. Für das Erste, für mich persönlich ist eine der großen Herausforderungen, aber wirklich eine große Chance in der Cloud ist, dass es die ökologische Seite der ganzen IT wirklich grundlegend verändern kann und zwar verbessern kann, nicht? Und zwar haben verschiedene Studien gezeigt, dass wenn Anwendungen von einer Privatfirma on-premise in die Cloud verlegt werden, dass dort der Energieverbrauch um ein Mehrfaches zurückgeht, weil die Datenzentren sind viel effizienter, die Server werden effizienter betrieben und dann eben die Software obendrauf ist auch viel effizienter. Und zusätzlich sind eben einige der Cloud-Anbieter, ganz sicher Google, heute schon 100% auf erneuerbare Energie betrieben. Also Google ist heute der größte private Käufer von erneuerbarer Energie, um eben all die Datenzentren und auch die Offices zu haben. Und dort sind wir aber immer noch nicht ganz fertig, weil wir eben noch nicht wirklich 24 Stunden am Tag, jeden Tag mit erneuerbarer Energie laufen können, weil die Energie ist ja variabel und manchmal gibt's keinen Wind oder keine Sonne und dann braucht man noch den Normalstrom. Aber ich glaube, die Cloud hat auch die Chance, zu den ersten Industrien zu gehören, die dann vielleicht in 10 Jahren, 15 Jahren an vielen Orten schon praktisch wirklich 100% der Zeit mit erneuerbaren Energie laufen kann, weil es uns eben unter anderem auch möglich ist, die Leistung ein bisschen anzupassen, je nach Ort und je nach Tageszeit auf die Ergebnisse. Und das ist was für mich eine größere Herausforderung ist. Wir haben da auch ein Paper geschrieben darüber kürzlich, wie wir das so machen, weil das eine Riesenchance ist, die IT-Industrie wirklich auf einen viel besseren Stand zu bringen.
Du hast das mal verglichen mit der industriellen Revolution, wo zuvor ja viele Unternehmen ihren eigenen Strom hergestellt haben und danach auch dazu übergegangen sind, das von zentralen Kraftwerken eben machen zu lassen, weil die es effizienter können. Das ist sozusagen das Pendant, was sich jetzt hier im Digitalen abspielt. Ja, lieber Urs, dann sagen wir vielen Dank für deine Zeit und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, einmal mehr. Natürlich informieren wir Sie weiter darüber, wie Technologie sich auch durch die Pandemie verändert, in noch mehr Bereiche des Lebens dringt und von Menschen noch viel intensiver genutzt wird und natürlich auch über den Wettkampf in der Cloud zwischen Google und den anderen großen Anbietern im Markt, Amazon und Microsoft, und dann auch den europäischen Unternehmen, die kleiner, aber mit zum Teil spezielleren Diensten damit konkurrieren möchten. Danke fürs Reinhören, eine gute Woche und bis dann.
Ciao. Tschüss.